Aber auch wenn uns seelisch das Wasser bis zum Hals stand manchmal und wir haben Gott angerufen und Gott als mächtig erlebt und er uns gerettet hat, dann spricht uns das aus dem Herzen. Also mir spricht das aus dem Herzen zumindest. Und es ist so zeitlos, wie Menschen Gott erleben und zeitlos, wie Menschen fühlen. Trotz der ganzen Veränderungen und Entwicklungen. Wer hat das geschrieben? Ich habe noch zwei Tipps für euch. Es kommt vor, ein Schiff. Und es kommt vor, ein großer Fisch. Habt ihr jetzt schon Tipps, um was es geht, um wen es geht?
Jona.
Genau. Der Prophet Jona. Das ist ein eigenes Buch. In Vers 1 lesen wir, und das Wort des Herrn geschah zu Jona. Das Wort des Herrn geschieht zu Jona, kennzeichnet ihn als Propheten. Also Jona ist ein Prophet. Er wird schon mal erwähnt im 2. Könige 14, Vers 25. Er lebt im Nordreich, Israel war geteilt, es war so also 8. Jahrhundert vor Christus. Es gab das Nordreich und es gab Juda. Er wirkte im Nordreich. Und zwar unter dem König Jerobeam dem II. Was hat er da gemacht schon als Prophet? Er hat angekündigt für sein Volk, sein Land, dass dieser König die meisten Gebiete, die verloren gegangen waren, wieder zurückerobern wird. Es war sehr geschrumpft. Also er hat was Positives für sein Volk, für sein Land angekündigt, das auch eingetreten ist. Das ist natürlich ein guter Job gewesen. Da ist er mit niemandem angeeckt, kann man sich so vorstellen. Und jetzt kriegt er einen neuen Auftrag. Gott sagt jetzt zu ihm, mach dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie. Wer was ist jetzt Ninive? Ninive ist eine der Hauptstädte des Assyrischen Reiches. Die Assyrer wurden zu der Zeit gerade die große, mächtige, führende Macht in dieser Gegend. Es war ein Militärstaat, ein kriegerischer, der berühmt-berüchtigt für seine Brutalität und Grausamkeit war. Und ein Feind Israels und Heiden natürlich sowieso. Also er kriegt einen völlig anderen Auftrag von Gott jetzt als vorher. Und es ist schon echt eine Herausforderung. Das ist uns ja klar. Ne? Und dann, aber Jona machte sich auf, nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Das heißt, die Gründe wissen wir jetzt hier noch nicht. Also mir würde als erstes mal Angst einfallen, wenn ich jetzt da in eine feindliche Stadt sollte, würde ich mir denken, oh, nö, mache ich nicht. Aber es steht jetzt noch nicht da, warum, wieso, weshalb. Aber ganz klar, er sagt ein deutliches Nein. Also er hat Gott gehört, er hat Gott verstanden, er kennt Gott. Und er sagt aber deutlich, nee, mache ich nicht. Und Tarsis, er flieht nach Spanien, also am besten in die andere Richtung, möglichst weit weg von dahin, wo ich hin soll. In der Vorstellung, da ist Gott vielleicht nicht mehr oder irgendwie kann ich dem entfliehen. Also er geht Hafenstadt, schifft sich ein. Denkt, erledigt, ich fahre einfach woanders hin, dann ist das Ding gegessen. Was passiert? Wir lesen, der Herr wirft einen gewaltigen Wind aufs Meer. Das heißt, es kommt Sturm auf. Also der Herr lässt ihn nicht so einfach gehen. Was passiert? Die Seeleute kriegen Angst. Also da wurden ja auch Güter transportiert auf den Schiffen und Passagiere halt auch, wenn die da waren, das war da so gemischt. Wir lesen dann auch, dass Jona wohl irgendwo unten lag und geschlafen hat. Er war ja Passagier, er musste da nicht mitarbeiten auf diesem Schiff. Er hat es vielleicht da wirklich erstmal nicht mitgekriegt, diesen Sturm, wenn man ganz unten liegt im Schiff. Ja, aber die Besatzung bringt natürlich Angst, Panik. Schiffbruch war damals häufig üblich. Und was tun sie? Jeder ruft seinen Gott an. Es war ganz normal zu der Zeit. Es gab verschiedene Götter und da war auch eine große Toleranz. Man wusste auch, andere Länder haben andere Götter, das wurde auch akzeptiert. Und die Vorstellung, wenn sowas passiert, irgendein Schicksalsschlag, Naturkatastrophen, Krankheit, egal, irgendein Gott ist sauer oder hat ein Problem. Das heißt, also alle rufen mal ihren Gott an. Weil irgendeiner von den Göttern muss ja dabei sein, der hier verantwortlich ist. Deswegen holen sie auch den Jona von unten raus, weil ich denke, je mehr mitmachen und ihren Gott anrufen, desto erfolgreicher. Dann ziehen sie los. Das war damals auch eine übliche Methode, um zu ermitteln, wer ist schuld an was, wer ist verantwortlich. Lose ziehen. Und das Los trifft den Jona. Dann fragen die natürlich, wer bist du, wo kommst du her, will man ja wissen, warum. Und hier sehen wir eigentlich, da endet schon Jonas Flucht letztendlich. Weil er merkt jetzt doch in der Situation, es ist ihm schon klar, woher dieser Sturm kommt, dass er Gott eigentlich nicht entfliehen kann, dass das nicht funktioniert. Und hier bekennt er sich zu seinem Gott, indem er nämlich sagt, ich bin Hebräer, mein Gott ist der Herr des Himmels und der Erde. Damit sagt er, mein Gott ist der Gott über alles, weil die Götter waren in der Regel für unterschiedliche Sachen zuständig. Der eine für das Meer, der andere für den Krieg, für die Sonne, für die Ernte. Und wenn er sagt, mein Gott ist der Gott des Himmels, des Wassers, der Erde, dann sagt er einfach, der ist es, der Gott über alles. Und die anderen verstehen so viel, ein mächtiger Gott. Und er sagt, ja, er gibt auch ehrlich zu, ich versuche vor dem wegzulaufen. Puh, dann haben die anderen ein Problem. Und ich finde es auch, das sind jetzt nicht einfach herzlose Kerle, wie man denken können, sondern sie versuchen wirklich, sie schmeißen erstmal alles über Bord. Sie versuchen mit Rudern ans Ufer zu kommen. Weil Jona sagt schon auf ihre Frage, was sollen wir jetzt tun, um den Gott zu besänftigen? Dann sagt Jona, schmeißt mich über Bord. Denn er erkennt, ich habe gesündigt gegen Gott. Und er denkt, Gott will jetzt meinen Tod als Sühne. Das ist die Konsequenz. Und er ist auch nicht bereit, dass andere für ihn leiden müssen. Und das ist eigentlich die Umkehr. Also wo wir trotz, wenn wir sagen, okay, was macht der? Der sagt jetzt einfach, mach ich nicht, geht woanders hin. Er ist einfach ein sehr konsequenter und geradliniger Mensch. Und wir wissen seine Beweggründe ja noch nicht. Und auch da ist er einfach aufrichtig, konsequent und sagt, es ist meine Verantwortung, ihr sollt nicht wegen mir leiden und untergehen. Schmeißt mich über Bord. Sie haben ziemliche Gewissensbisse, das zu tun, lesen wir dann. Und sie bitten Gott um Vergebung, dass alles andere nichts nützt und sie ihn doch über Bord werfen. Und wirklich, der Sturm hört in dem Moment auf, wo sie Jona über Bord werfen. Dann sind die von der Macht dieses Gottes sehr angerührt. Und wir lesen, sie bringen ihm Dankopfer und Gelübde. Also sie haben Gott erlebt. Es sind Heiden auch schon mal da, die Gott erlebt haben. Ja, Jona fliegt bei Sturm mitten im Meer ins Wasser. Also Wahrscheinlichkeit, dein Tod ist wahrscheinlich zu 99% sicher. Was passiert dann aber Ungewöhnliches? Da kommt der Fisch ins Spiel. Vielleicht war es ein Walhai, also die haben ja wirklich mit so einem riesen aufgerissenen Rachen, flügen die da durchs Meer. Jedenfalls landet er im Bauch von irgend so einem Riesentier. Und dann kommt dieses Gebet, das der Gustav vorhin gelesen hat, wo er sich an Gott wendet. Denn erstaunlicherweise überlebt er. Er wacht auf irgendwann und denkt sich, was ist jetzt eigentlich los, wo bin ich? Ein schöner Ort war das sicher nicht. Kann man sich ja vorstellen. Da hat sich ja nicht gut gerochen, die Luft war stickig, dass er überhaupt Luft hat, erstaunlich. Und wie es weitergeht, ist ja auch sehr unsicher. Werde ich mit der Zeit verdaut hier drin? Aber er wendet sich an seinen Gott und er spricht auch aus, Gott, du hast dieses Unwahrscheinliche getan, dass mich da ein Fisch verschluckt. Und sagt ja zum Gott und ich kehre zu dir zurück und du bist mein Gott und du wirst mich retten. Und er ist ja natürlich auch reumütig, klar. Das kennen wir ja auch, dass wir dann natürlich in solchen Notsituationen auch durchaus mal reumütig werden. Also Gott hat ihn schon ganz heftig angepackt eigentlich, um ihn da zu erreichen. Und was passiert dann? Ja, Wir lesen nach 3 Tagen, so ungefähr, spuckt der Fisch ihn auf Gottes Befehl wieder an Land. Erstaunlicherweise lebt er immer noch, hat jetzt so eine Wahnsinnserfahrung gemacht, ist sicher erstmal ziemlich verwirrt darüber, ergriffen drüber. Und dann spricht Gott neu zu ihm, erneuert diesen Auftrag, dass er nach Ninive gehen soll, diese Botschaft ausrichten. Jetzt ist er willig, mehr oder weniger vielleicht, aber er tut's. Denn er hat ja auch Gottes Macht erlebt. Er hat gemerkt, ich kann nicht einfach abhauen vor Gott, es funktioniert nicht. Er geht nach Ninive und richtet die Botschaft aus. Was für eine Botschaft ist es? Er soll ausrichten noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Also indem Gott es ankündigt, 40 Tage, gibt er ja die Chance zur Umkehr. Sonst könnte er eigentlich nur sagen, Ninive wird zerstört, Punkt. Aber diese Ankündigung beinhaltet ja die Option von Umkehr und noch eine Chance zu was anderem. Und Jona wird gehört von den Leuten, auch vom König. Das ist für uns jetzt vielleicht sehr ungewöhnlich, aber also zu der Zeit waren ja Wahrsager, Seher, Propheten nichts Unübliches. Das war ja was Bekanntes und alle Mächtigen haben sich von Sehern, von Wahrsagern vorhersagen lassen, bevor sie einen Feldzug getan haben oder irgendwas überhaupt getan haben. Und Jona hatte ja für das Nordreich politischen Erfolg, also Zurückgewinnung von Land angekündigt. Vielleicht war er sogar bekannt. Das wissen wir nicht. Zumindest hat er sicher diese Ausstrahlung von Gott, weil Gott stand ja dahinter. Er hat die Menschen erreicht. Was immer da alles mit dazu reingespielt hat, ist es bei denen angekommen. Und der König ruft wirklich ein Fasten aus und sie sollen sich in Sack hüllen, also Buße tun und jeder soll umkehren von dem Bösen, was er tut, Menschen und Vieh. Also auf das Vieh wird mit einbezogen. Dann denken wir jetzt, ja, jetzt freut sich ja vielleicht der Jona, aber er denkt, wow, das ist ja schon, ich habe die wirklich erreicht und da bewegt sich was. Jetzt kam zumindest für mich, kommt er etwas überraschend, weil Gott dann sagt, ich sehe die Taten, ich sehe, dass die umkehren, ich werde sie verschonen. Also Jona weiß das. Das sagt er ihm. Und dann lesen wir hier, und es missfiel Jona sehr. Und er wurde zornig. Und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis. Jetzt haben wir hier die Begründung. Er ist nicht aus Angst nicht hingegangen. Das ist seine Begründung. Deswegen floh ich, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Langsam zum Zorn und groß an Güte. Und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Da ist man jetzt schon erstmal überrascht, oder? Dass jetzt jemand eigentlich Gott vorwirft, er ist zu gutmütig und zu barmherzig. Fand ich erstmal ungewöhnlich. Also es ist uns ja sehr vertraut, auch im eigenen Leben, dass wir Gott vorwerfen, oh, warum lässt du die Grausamkeit zu, ja? Aber jetzt Gott vorzuwerfen, du bist zu gutmütig, verstehen wir erstmal nicht so leicht. Aber dass für ihn das ganz tiefgehend war, lesen wir dann, wenn es weitergeht, wo er wirklich sagt, Herr, nimm nun meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Also es geht ganz tief. Warum ist es für ihn so schwer? Ich denke, er lebt ja vor Ort. Er hat Berichte gehört über die Assyrer, wie sie vorgehen mit Terror, mit Gewalt, mit Grausamkeiten. Vielleicht hat sogar jemand aus seiner Familie, Familie war damals ja sehr groß, betroffen. Er ist da ganz nah dran. Es ist ein realer Feind Israels, der da groß wird, der das bedroht. Es sind Heiden. Dann wird das Ganze schon wieder verständlicher. Also wie geht's uns denn oder wie geht's mir? Für euch kann ich nicht sprechen, aber wenn ich von der IS schon nur aus einer großen Entfernung manchmal einfach nur gesehen oder gehört habe, was da abgeht, was sie Christen antun, dann kommt bei mir auch auf ein Schwert und platt. Also muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich manchmal dann so einen Zorn habe. Und er ist nah dran. Ich denke, er hat Dinge erlebt. Es ist hautnah. Und er kann es einfach nicht verstehen und nicht nachvollziehen, warum Gottes Barmherzigkeit jetzt solchen Menschen gelten soll. Da kommt er an seine Grenzen. Er kennt Gott. Er steht zu Gott. Er kennt ihn ja sogar gut, weil er weiß, er ist so barmherzig. Aber er selber als Mensch kommt da nicht mehr mit. Er kommt an seine Grenzen. Es geht da eigentlich um das Gerechtigkeitsthema für mich. Wer hat Anrecht auf Barmherzigkeit und wer nicht? Und Jona entscheidet das hier einfach selber. Er entscheidet, wer hat Anrecht auf Barmherzigkeit und wer nicht. Das maßt er sich an. Es ist menschlich nachvollziehbar, aber in Bezug auf Gott nicht in Ordnung, das ist uns klar. Aber es ist für ihn so hart zu schlucken. Und ich denke, das ist für ihn auch ein Widerspruch, dass er ja wirklich mit Gott gehen will und ein Prophet ist und sein Land liebt. Dann bringt er jetzt eine Botschaft zu Feinden, wie wenn auch seine Landsleute ihn sehen. Er war mit beteiligt, dass die verschont werden, vielleicht ein Stück weit. Und was wird daraus entstehen? Er denkt sich sicher auch, ich glaube nicht, dass die echt bereuen. Na, warte mal noch ein paar Monate, dann sind sie wieder wie vorher. Und Ninive wurde 120 Jahre später auch vernichtet dann. Ja, es kamen noch andere Propheten, die über dessen Bosheit gesprochen haben und es angekündigt haben, dann die Vernichtung. Es war quasi aufgeschoben. Und er hat ein Problem damit, dass es so ist, ja. Und ich denke, da können wir es schon eher nachvollziehen. Also wer von uns hätte da jetzt kein Problem? Wenn ich mir vorstelle, meine Tochter, mein Sohn, Tochter habe ich ja nicht, wurde umgebracht oder bei einer Tochter missbraucht und der Mann tut Buße und sitzt mit dir dann in der Gemeinde. Hey, mal ganz ehrlich, wer hätte jetzt da kein Problem, ja? Also wer müsste das nicht mit Gott durchkämpfen oder mit sich auch innerlich? Und da kommt uns der Jona, finde ich, schon viel näher, als wenn wir das einfach nur so lesen und denken, was ist das denn für ein Trampel? Oder, ja? Er kommt einfach an seine Grenzen. Und Gott sagt einfach nur zu ihm, ist es recht, dass du zornig bist? Jona gibt keine Antwort. Er geht außerhalb der Stadt, baut sich da eine Hütte, lesen wir, damit er ein bisschen Schatten hat. Und wartet dann erstmal ab. Das heißt, er denkt sich vielleicht, naja, vielleicht kommt ja doch noch die Vernichtung. Vielleicht machen sie doch noch einen Fehler und Gott wird es doch vernichten. Aber Gott lässt es nicht so stehen. Wie geht Gott jetzt damit um? Mit diesem Trotz seines Boten. Mit dieser Selbstgerechtigkeit. Denn wir müssen ja auch sehen, er hat eigentlich auch Barmherzigkeit erfahren, obwohl er von Gott weg ist. Gott hat ihn gerettet mit dem Fisch, aber diese Barmherzigkeit will er den Leuten in Ninive nicht gönnen, weil in seiner Wertung sind die eindeutig halt schlechter als er ist. Und die nicht. Also die nicht. Gott lässt eine Rizinusstaude wachsen. Das ist eine Staude, die schnell wächst, große Blätter hat. Und wenn du da außen vor der Stadt, da ist ja sonnig, Sonne brennt runter, hat sich ein Hütchen, aber ist trotzdem warm. Und wenn da so ein natürlicher Schattenspender wächst, ist natürlich gleich angenehmer. Also er freut sich riesig, steht da über dieses. Und Gott, warum macht Gott das? Um ihn von seinem Missmut zu befreien. Also das finde ich ja irgendwie schon auch anrührend, dass Gott so, also sich da so um ihn bemüht. Wo er sagt, Mensch, der ist jetzt so grummelig und mies drauf. Jetzt mache ich immer was Nettes. Und wenn man eh schon echt mies drauf ist, dann wisst ihr ja, wie freut man sich über Kleinigkeiten. Oder dann ist mal einer nett zu dir oder schenkt dir was Kleines und, ah, und schon geht es dir wieder ein bisschen besser. Und so ist es mit diesem Rizinus bei ihm. Und dann aber am nächsten Tag, was passiert? Gott schickt einen Wurm. Der Rizinus blub geht ein. Und dann schickt er auch noch einen heißen Ostwind. Also, Jona sitzt da außen in dieser Hitze, in der Wüste und brütet. Und es geht ihm elend. Und dann sieht er die Leute in der Stadt. Und er sagt, diese miesen Typen eigentlich, die in ihren kühlen Häusern sitzen. Und ich, ein Bote Gottes, sitze jetzt hier in diesem brütenden, blöden Platz hier. Und er fühlt sich so richtig doof behandelt auch von Gott. Und dann sagt er wieder, oh Mann, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und Gott spricht zum Jona, ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Und Jona sagt dann, ja, mit Recht, absolut. Also er ist schon auch taff, finde ich, ne? Muss ich echt mal sagen. Ich bin zornig bis zum Tod, sagt er auch noch. Er sagt Gott damit, ja, zu Recht bin ich zornig, weil du magst ja echt einen Futsch, ne? Also, finde ich überhaupt nicht gut, was du magst, finde ich verkehrt. Und dann erklärt, versucht Gott ihm eigentlich seine Sicht zu erklären. Er könnte jetzt auch quasi im übertragenen Sinn ihm mal ein Watschen geben, ja? Nee, er versucht eigentlich seine Sicht ihm darzubringen, finde ich, indem er sagt, schau, wie viel macht dir das schon aus, dass die Pflanze eingegangen ist und hast du sie gesät, hast du sie gegossen, hast du sie gepflegt? Nee, sie war von selber da und sie ist von selber weg. Und wie soll ich dann nicht Mitleid haben mit den vielen Menschen und dem Vieh, er erwähnt auch das Vieh, die ich geschaffen habe. Also Gott sagt ihm, das sind alles meine Geschöpfe und ich habe Mitleid mit ihnen, auch mit den Tieren und auch mit den miesen Typen. Und wenn wir das dann uns so nehmen und sagen, ja, wie ist es denn mit unseren Kindern? Mit unseren Kindern haben wir doch viel mehr Geduld als mit anderen Menschen. Die haben viel mehr Vorlauf, ja? Und das sind alles Gottes Geschöpfe. Und Gott sagt auch, mit den 120.000 Menschen, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken. Was heißt das? Sie sind eigentlich, ja, letztendlich wissen sie nicht, was sie tun. Und es waren ja auch Heiden, sie hatten nicht mal Gottes Gesetz zur Orientierung, sie kannten ja Gott nicht. Also Jona geht auch von sich aus, der Gott kennt, der sein Leben lang mit Gott lebt und kann sich wahrscheinlich gar nicht reinversetzen in Menschen, die Gott gar nicht kennen, die ihr ganzes Leben in Dunkelheit gelebt haben schon. Wie das überhaupt ist und sich anfühlt und wo du da hinkommst von Verzweiflung. Aber Gott sieht es und hat dieses Erbarmen. Ob Jona umdenkt oder nicht, steht hier nicht mehr. Für mich ist das Ganze geht es um die Auseinandersetzungen mit diesen Vorstellungen, die Gott hat, zum Thema Gerechtigkeit, Barmherzigkeit in diesem Buch. Beim Buch Hiob geht es ums Thema Leid. Und meinen, die ich habe. Und letztendlich um diesen Weg oder den Prozess, es anzunehmen, wie auch beim Leid, was Gottes Gedanken sind und Gottes Wege sind. Auch wenn es mir und meinen Gefühlen widerstrebt, und ich muss es auch nicht immer verstehen, ich muss es nicht mal immer gut finden, aber es ist letztendlich die Sache, dass Gott der Schöpfer ist und ich ihm sage, okay, nehme ich mal an, du weißt es vielleicht doch besser als ich. Letztendlich. Also Demut vor Gott, die Jona fehlt. Trotz allem, was er für Gott tut, wie er sich einsetzt oder für sein Volk, das fehlt ihm. Diese Demut vor Gott und auch echte Barmherzigkeit anderen gegenüber. Das habe ich jetzt versucht, so auf die persönliche Ebene mehr so in die Person zu beleuchten und was hat es mit mir zu tun, mit uns zu tun, auch als Menschen, wo jeder einfach so überlegen kann, ja, wo sind denn meine Punkte, wo ich Gott eigentlich zu barmherzig finde, wo ich seine Art der Gerechtigkeit nicht verstehe. Das Buch Jona wurde aber auch damals vor allem geschrieben, weil sich das Volk Israel in der Person des Jona wiedererkennen sollte. nämlich als klare Ansage, ihr seid nicht da, um euch abzuschotten und dass ihr mich gepachtet habt, sondern mein Heil gilt von Anfang an für alle Menschen, für alle Völker. Und euer Auftrag ist nur, Licht zu sein für die anderen. Und da sind wir ja auch bei uns. Auch unser Auftrag als Christen ist ja nicht, uns abzuschotten. Und ich lade auch keine Ungläubigen an meinem Geburtstag ein oder solche Sachen, sondern dass wir das Licht für die anderen sein sollen. Das ist die Drüber-Aussage von Jona. Man kann es so auf sich persönlich beziehen, aber auch insgesamt als Überblick. Was sagt das Buch Jona? Was sagt mir Jona als Person? Und was sagt uns als Gesamtheit der Christen auch Jona? Und dieser Aufruf, denke ich, ist heute genauso aktuell wie damals. Aufzupassen, sich nicht in gemütliche Ecken zurückzuziehen und sagen, wir sind die guten Christen, wir haben ein gutes Leben. Und die anderen, da gehe ich nicht hin. Da gehe ich nicht hin, zu denen nicht. Nee. Auch wenn es oft wirklich Überwindung kostet. Und wir müssen es auch nicht immer mögen. Aber wir müssen es tun. Und damit bin ich am Ende. Dankeschön.